Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Heute ist wieder Donnerstag. Guten Abend wünscht das Team vom Studio Merten zu Ihrem Vorgebirgsmagazin. Nun, heute Abend stellen wir zwei Autoren vor, wo einer nicht nur Bücher, sondern auch Hörspiele veröffentlicht hat. Aber dazu gleich mehr Infos. Und ich begleite Sie heute durch diese Stunde. Ich bin Werner Groß-Altfeld aus Alfter. Diesmal sind bei uns die Autoren René Klammer aus Roisdorf und David Jacobs aus Bad Honnef zu Gast. René Klammer hat sich einen Namen mit verschiedenen Büchern, aber auch Hörspielen gemacht. Und sein letzter Roman mit dem Titel »Sonja war hier«, der bei uns im Vorgebirge spielt, soll unter anderem ein Thema sein. David Jacobs ist Vorsitzender des Vereins Literatur im Siebengebirge und er berichtet über die dortigen Aktivitäten. Auch er hat diverse Veröffentlichungen getätigt und erzählt von den Lesungen, die beide Autoren gemeinsam gestalten, mit einem ungewöhnlichen Format, dem sogenannten literarischen Ping-Pong. Otto Ganser ist im Gespräch mit den Literaten.
Ja, einen schönen guten Abend hier im Studio Merten.
Ja, guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite.
Ja, ich habe wieder interessante Gäste und wir haben ja gerade gehört, es geht um Literatur, es geht um Schreiben, aber auch um Hörspiele, um vieles andere, um Lesungen. Und Herr Klammer oder Herr Jacobs, irgendwas haben Sie auch gemeinsam. Sie machen gemeinsam Lesungen und Sie haben auch einen gemeinsamen Verlag, wo Sie jetzt auch noch was rausgebracht haben. Ja, können wir vielleicht auch mal ruhig nennen, der sehr engagierte Roland Reischl mit seinem Verlag. Und er hat seinen Sitz in Köln. Aber darüber wollen wir jetzt nicht allzu lange sprechen, weil ich denke, Sie beide haben genug zu sprechen über das, was Sie alles machen. Und da fange ich an mit Ihnen, Herr Klammer. Sie schreiben ja auch schon viele Jahre und Sie waren vor 11 Jahren schon mal hier bei mir. Da haben Sie auch was vorgestellt. Das war auch ein Buch, ein Werk aus der damaligen Zeit.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, als ich das erste Mal bei Ihnen war, vor über 10 Jahren, da hatte ich meinen ersten Roman mitgebracht. Wir kannten uns und jetzt ist der zweite erschienen. Also, dass jetzt 10 Jahre vergangen sind, das ist mir ein bisschen unangenehm, aber ja. So lange hat es halt gedauert, den zweiten fertig zu kriegen. Ja.
Wir werden dann über das, was Sie aktuell machen, natürlich dann gleich noch sprechen. Herr Jacobs, Sie sind ja für mich jetzt als neuer Gast hier. Und ich habe aber auch schon mal was von Ihnen oder von Ihnen beiden auch gehört, was wir erst vor ein paar Monaten oder wann es war, gesendet haben. Da hatte Herr Klammer mir so etwas mit Ping-Pong geschickt, was wir dann auch als Veranstaltungstipp gebracht haben.
Den Trailer.
Ja,
den Trailer.
Ja, das war ganz amüsant, wo sie in ganz kurzen Stücken etwas gesprochen haben und der jeweils andere hat dann ist dann eingesprungen mit Kessenworten. Mhm. Das vielleicht könntest du dazu kurz was erzählen auch.
Unsere Spezialität, ne? Kesseworte.
Ja. Ja, die Idee war zu schauen, wie können wir denn unsere Veranstaltung gut bewerben. Und nachdem der René ein alter Hörspielpraktiker ist, ging das rasend schnell. Ich bin zu ihm gefahren und wir haben, glaube ich, in einem Nachmittag haben wir das aufgenommen und er hat es dann noch fertig bearbeitet. Und wir haben es in der Audio- und in der Videofassung.
Ja. Ich habe natürlich nicht so ein tolles Studio wie Sie hier, Herr Ganser, aber so für den Eigenbedarf reicht's.
Ja, also was ich gehört habe, ich habe ja auch schon einiges gehört, das hatte ich eben vergessen zu sagen, dass Sie auch Hörspiele produziert haben. Also es gibt auch bei Ihnen was zu hören, nicht nur was für die Augen. Und vielleicht auch dazu etwas.
Ja, früher habe ich viele Hörspiele gemacht, das ist richtig und ich glaube, deswegen kommt mir auch unser schönes Ping-Pong-Leseformat sehr entgegen, weil das halt eine sehr lebendige Art der Darbietung ist. Weil ich persönlich finde so Lesungen immer ein bisschen langweilig, wo ein Autor mit seinem Buch vorne sitzt und die Nase ins Buch steckt und nur vorliest und dann geht er wieder. Und man hat bei manchen Autoren das Gefühl, die haben gar nicht so richtig Lust, sich mit dem Publikum auszutauschen oder was zu erzählen. Und das versuchen wir eben ein bisschen anders zu machen. Wir versuchen wirklich in einen aktiven Austausch zu gehen, miteinander und mit dem Publikum, und spielen uns halt im übertragenen Sinne die Bälle zu, beziehen auch das Publikum dabei mit ein und versuchen auch hin und wieder mal so kleine Live-Hörspiel-Experimente dabei, was auch immer uns gerade so in den Sinn kommt.
Ja, das macht Spaß, weil wir auch zum Teil Texte haben, die wir mit geteilten Rollen vorlesen. Das heißt, wir performen gemeinsam den Text wie ein kleines Live-Hörspiel. Und wir haben in dem neuen Buch Literarisches Ping-Pong, dem Buch zu dem Format, haben wir auch ein paar Geschichten eingelesen und mit QR-Code hinterlegt, sodass man uns auch hören kann, wenn man mal neugierig geworden ist und sagt, ist das was für mich? Dann kann man mit 2 oder 3 Geschichten oder 4 Geschichten sind da hinterlegt im Internet. Ne?
Ja, ich denke, das ist ja auch ganz wichtig für das Publikum, wenn sie auf Lesungen sind, mit so etwas dann auch das Publikum einzubeziehen. Das gibt ja dann eine ganz andere Bewegung dann bei den Leuten, die da sind, dieser Mitmacheffekt. Wie ist das? Wie ist Ihre Erfahrung, wie das dann so ist in der Praxis?
Also ich glaube, wir können ohne Übertreibung behaupten, dass jeder Abend einzigartig ist.
Da hast du wohl recht.
Ja, ja, gehe ich von aus.
Zumal wir uns auch vorher nicht absprechen. Wir wissen beide jeweils nicht, was der andere an Texten dabei hat. Wir hören dem anderen aufmerksam zu und versuchen dann thematisch passend darauf zu antworten. Das hält die Sache auch für uns selber sehr frisch. Ja. Wir laufen nicht so schnell Gefahr, da in Routine zu verfallen. Und, was auch ganz toll ist, wir müssen nicht proben.
Ja. Und es ist ein besonderes Element der Spannung fürs Publikum, weil wir kommen mit jeder mit 10 Geschichten an den Start, von denen der andere nicht weiß, was wir dabei haben. Und so spannend wie es für uns ist, vom Überlegen, während er noch liest, bin ich am Überlegen, fieberhaft am Überlegen, welche der Geschichten könnte irgendwie dazu passen und wo es nicht passt, wie mache ich dann die Überleitung, dass es doch irgendwie hinhaut. Und das ist so ein Element der Spannung, wo das Publikum auch rückmeldet, das gefällt ihnen gerade. Ne?
Und trotz der ganzen Spannung habe ich aber nur noch halb so viel Lampenfieber wie früher, seit wir da zu zweit vorne sitzen.
Ja.
Ne?
Es ist... Ja, es kann ja immer mit jedem Wechsel hat man Zeit, sich so ein bisschen zurückzulehnen und der Geschichte des anderen zuzuhören. Und es kann ja mit jedem Wechsel das eine ganz neue Richtung nehmen, so einen Abend. Und wenn man so ein Standardprogramm hat, wo man sagt, ich lese also folgende 10 Texte nacheinander vor, das ist anstrengend, glaube ich. Also ich habe es noch gar nicht so gemacht.
Also bevor wir das zu zweit gemacht haben, als ich das erste Mal bei Ihnen war, da habe ich solche Abende nur alleine bestritten und habe das auch sehr akribisch vorbereitet und hatte alles minutiös durchgeplant. Und anfangs, David mag es halt lieber spontan und ungeplant, und anfangs hat mir das schlaflose Nächte bereitet. Ich fand das sehr schweißtreibend, aber mittlerweile macht es mir richtig Spaß. Ich kann mir jetzt gar nichts anderes mehr vorstellen. Ich finde es ganz wunderbar.
Ja, ich glaube, das wird auch nicht so oft gemacht. Ne? Normalerweise kennt man das Lesungen. Ja, da liest einer aus seinem Werk Auszüge und vielleicht sprechen diejenigen noch mit dem Publikum, aber mehr dann auch nicht.
Ne? Also zumindest haben wir bisher häufig positives Feedback bekommen, ne? Von den Millionen von Menschen, die unsere Veranstaltungen stürmen.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das gut ankommt, weil das ist doch was Außergewöhnliches, wenn man es mal so dann macht und was man gar nicht erwartet vielleicht. Ich weiß ja auch nicht, wie Sie das dann ankündigen, ob Sie dann schon verraten, was genau geboten wird.
Ich weiß es ja selber vorher nicht, was René dabei hat. Und er weiß nicht, was ich dabei habe. Insofern kündigen wir bloß an, unser Ping-Pong, erklären kurz die Regeln, nach denen das gespielt wird. Und dann ist jeder Abend anders, sowohl von den Texten als auch von der Atmosphäre. Wir hatten mal einen wunderschönen Abend, der ging nur über Beerdigung und Tod und war ziemlich kurzweilig. Ja, also ja. Da hatten wir zufällig beide sehr viel düstere Geschichten dabei. Oder nicht nur düstere, aber doch Geschichten mit dem Thema Tod und Sterben. Und das ist ein trotzdem sehr gelungener Abend geworden. Ne?
Ja, ich erinnere mich, es wurde viel gelacht. Ja,
ja, jetzt machen wir mal eine kleine Pause, ein bisschen Musik und dann sprechen wir weiter. Ich denke, es gibt noch mehr zu lachen oder eben vieles zu erzählen von Ihnen. Ja, Herr Klammer, Sie haben eben ja kurz angedeutet mit Hörspielen. Und wie kann man sich das vorstellen? Sie haben ein Hörspiel geschrieben und das auch selbst produziert. Wie läuft das? Brauchen Sie da noch Leute dazu oder haben Sie das alles ganz alleine gemacht?
Nein, da sind immer ganz viele Leute dran beteiligt und das ist auch das Spannende, weil das Schreiben jetzt von Kurzgeschichten oder von Romanen, das ist ja eine sehr einsame Tätigkeit. Da sitzt man zu Hause und brütet so vor sich hin und deswegen fand ich das im Kontrast dazu immer ganz spannend, solche Hörspielprojekte auf den Weg zu bringen, weil die halt im Team entstehen, weil man sich Schauspielerinnen und Schauspieler dazu holt. Ich habe auch einige davon mit befreundeten Autorinnen und Autoren zusammengeschrieben, was jetzt bei einem Prosatext schwierig wäre, aber was man im Dialog ganz gut machen kann. Da kann man sich dann auch, ähnlich wie wir jetzt hier beim Ping-Pong, uns die Bälle zuwerfen. Und dann kann man vor allem auch bei den Aufnahmen, also dadurch, dass ich die dann auch selber produziert habe, konnten wir uns die Freiheit nehmen, mit dem Material auch zu spielen. Und wir waren dann nicht an so enge Zeiten gebunden, wo wir ein Studio gemietet hatten, sondern wir haben das dann bei mir zu Hause gemacht und haben uns da eine ganze Woche dann zurückgezogen und haben uns auch gar nicht so Wort für Wort an das Skript gehalten, sondern ich konnte den Schauspielerinnen und Schauspielern sagen, spielt mal damit, lasst euch einfach mal drauf ein, was da passiert, was da an Dynamik entsteht, wenn da zwei in Streit geraten zum Beispiel. Das fand ich sehr aufregend zu gucken, wie man dann weit über den Text hinaus da wirklich was Lebendiges entstehen lassen kann.
Ja, und wie kommen Sie auf die Idee eigentlich, etwas zum Hören zu produzieren? Wie kommen Sie dann, wenn Sie nachts nicht schlafen können? Oder wie ist das?
Also ich bin sehr filmbegeistert und nun ist es ja schwierig, mal eben so einen Spielfilm zu drehen. Ne? Dazu bräuchte man dann doch ein bisschen mehr Kleingeld und das ist wesentlich aufwendiger. Und deswegen haben wir das einfach im Kleinen versucht und haben gesagt, lass uns doch mal so ein Gedankenkino machen, also einen Film ohne Bilder, ein Film, der im Kopf entsteht, wenn man die Augen geschlossen hält und einfach zuhört. Das war, glaube ich, die Initialzündung dabei.
Und welche Themen haben Sie dann da vorgesehen gehabt oder was Sie bisher gemacht haben?
Also ich hatte, als wir das angefangen haben, hatte ich den Eindruck, dass vieles von dem, was man in dem Bereich im Radio hört, so ein bisschen artifiziell ist. Ich hatte immer den Eindruck, dass das etwas theaterhaft und also für meinen Geschmack oft zu experimentell ist. Und deswegen war unser Ansatz, dass wir gesagt haben, lasst uns doch mal versuchen, das wahre Leben abzubilden und dass man da einfach Menschen hört, wie die halt zu Hause miteinander sprechen. Alltagsszenen. Weil ich den Eindruck hatte, dass das ein bisschen unterrepräsentiert ist. Also auch wenn wir dann mit diesen Hörspielen zu Festivals gegangen sind und ich die anderen Beiträge da gehört habe, die da nominiert waren, hatte ich oft den Eindruck, dass das eben so etwas künstliche Produkte sind, wogegen ja auch grundsätzlich gar nichts einzuwenden ist. Aber ich hatte halt den Eindruck, dass man da mit etwas alltäglicheren Dingen ein Gegengewicht schaffen sollte.
Und es sind ja auch einige Hörspiele, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, die ja auch dann im Radio ausgestrahlt worden sind, überwiegend in Ostdeutschland.
Ja, genau, also nicht so sehr von den öffentlich-rechtlichen Sendern, aber es gibt ja viele kleine Lokalsender, ähnlich jetzt wie hier das Studio Merten, die ehrenamtlich aufgestellt sind und die da wirklich sehr ambitioniert zu Werke gehen und ganz tolle Dinge produzieren. Und Da waren wir überwiegend damals in den neuen Bundesländern zu Gast. Ich hatte den Eindruck, dass da damals eine etwas aktivere Szene zu Werke ging als hier. Aber das ist alles auch schon ein paar Jahre her. Vielleicht hat sich das auch verändert inzwischen. Ja, und wir sind dann auch manchmal zu Wettbewerben oder Festivals dort gereist. Und das war immer ganz spannend, die Menschen dort kennenzulernen, die das mit sehr viel Begeisterung gemacht haben.
Und dann haben Sie auch schon mal Preise bekommen von einem Sender, habe ich gelesen.
Ja, wir waren, also wie gesagt, das ist alles sehr lange her, aber wir waren damals ja. bei Radio T in Chemnitz zum Beispiel ein paar Mal zu Gast. Die, das machen die auch immer noch. Die schreiben jährlich einen Wettbewerb aus für das beste lange Hörspiel, das beste kurze Hörspiel. Und da waren wir ein paar Mal zu Gast und sind auch ausgezeichnet worden mit dem Preis für das beste Kurzhörspiel des Jahres. Ja.
Ja, jetzt komme ich mal zu Ihnen, Herr Jacobs. Sie schreiben ja eher so, ne, wie Sie schon angedeutet haben. Wie sind Sie zum Schreiben überhaupt gekommen?
Also bei mir war das ganz anders als beim René. Der René ist irgendwie mit dem Stift in der Hand auf die Welt gekommen, habe ich das Gefühl. Du hast mal gesagt, du wolltest schon immer Schriftsteller werden, schon als kleines Kind. Und bei mir war es immer so, ich habe sehr gern gelesen, ich habe gern über Bücher geredet. Und wenn meine Frau gesagt hat, du solltest schreiben, habe ich immer abgewunken. Und gesagt, das ist doch nicht so eintönig, wie allein am Schreibtisch zu sitzen und seine Texte zu überarbeiten, was ich heute ganz leidenschaftlich mache, mache ich sehr gern. Ich bin, als ich nach Bonn gekommen bin, in ein Theaterprojekt eingestiegen, in einen Sprechchor. Und das war im Theater im Ballsaal. Und der Ehrgeiz bestand darin, den Text für dieses Stück für, also selber zu schreiben. Und dazu sind wir mit einem Theaterschriftsteller in einem Workshop zusammengekommen und der hat aus den Texten, die wir gemacht haben, hat er dann ein Mosaik gelegt, was sozusagen das Libretto für diesen Sprechchor abgegeben hat. Und der Workshop, den er mit uns gemacht hat, das war ein Tag Schreibaufgabe, schreiben, vorlesen, nächste Schreibaufgabe vorlesen. Das hat mich so geflasht, das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Das hat mich völlig fasziniert. Ich hatte erst gedacht, okay, gehe ich halt mal hin. Aber das war wirklich eine Initialzündung. Und da war ich so 57, 58, glaube ich. Das ist jetzt 7 Jahre her in etwa. Ne? Und seitdem schreibe ich und es hat mich nicht losgelassen und ging relativ schnell dann in Richtung Kurzgeschichte. Am Anfang so Fragmente und dann kam so ein Verständnis für die Dramaturgie und für den Aufbau dazu. Dadurch, dass ich immer viel gelesen habe, ist mir das sehr leicht gefallen. Ja.
Ich habe auch irgendwo gelesen über Sie oder vielleicht stammt es auch von Ihnen, dass Sie gerne viel schreiben, aber kürzen wollen und Sie meinen, die gekürzten Teile, die werden dann doch vielleicht die besten, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich fand, das Kürzen gilt ja für viele Schriftsteller als was Ehrenrühriges. Ne? Also wie kann man nur aus meinem Meisterwerk was wegmachen? Und ich habe am Anfang immer mich an Schreibwettbewerben beteiligt und die haben dann so formale Vorgaben und dann hieß es also maximal 20.000 Zeichen oder maximal 12.000 Zeichen oder was. Und dann war ich in der Situation, dass ich einen Text kürzen musste um 10-20% in etwa. Und ich habe festgestellt, es macht den Text wirklich besser. Und das inzwischen ist das einer der Arbeitsschritte, vom Lektorieren der eigenen Texte, dass ich schaue, wie kann man es noch knapper machen und wie kann man sozusagen die Luft rauslassen, die Verdopplungen wegmachen, das schlanker aufbauen und so. Und ich glaube, jeder Text hat das Potenzial, um 20% reduziert zu werden. Und fast jeder Text gewinnt dadurch. Ne? Ja.
Ja, bei mir im Studio Merten sind René Klammer aus Rosdorf und David Jacobs. Sie kommen aus Bad Honnef. Ja, sind beide Autoren und haben viel zu erzählen. Und Herr Klammer, Sie haben auch was Aktuelles, ein aktuelles Werk, ich glaube letztes Jahr schon veröffentlicht. Das ist Ihnen wichtig, darüber auch noch etwas zu erzählen. Um was geht es da?
Ja, das Buch heißt Sonja war hier und es spielt tatsächlich auch hier im Vorgebirge.
Oh ja, das ist ja spannend.
Und der Ich-Erzähler hat sich ein etwas baufälliges Haus gekauft, was er auch mit viel Mühe renoviert, weshalb ich oft drauf, also weil ich das auch getan habe vor ein paar Jahren, deswegen werde ich öfter darauf angesprochen, ob ich der Ich-Erzähler bin. Also ganz so deckungsgleich sind wir natürlich nicht, aber das Buch hat schon autobiografische Elemente. Erzähler des Buches ist nicht Autor, sondern Übersetzer, also beschäftigt sich auch viel mit Sprache. Und worum es aber eigentlich geht in der Geschichte, das ist, also es erzählt von einem Freundeskreis. Es sind einige Leute, die sich schon lange kennen und eine Frau aus deren Mitte, die beste Freundin des Ich-Erzählers, versucht sich das Leben zu nehmen. Völlig überraschend, niemand hat das kommen sehen. Und das Buch handelt davon, wie dieser Vorfall diesen Freundeskreis verändert und jeder dieser Freunde eine andere Strategie findet, damit umzugehen. Und ja, das Buch handelt vor allem von dieser Sprachlosigkeit, die sich da breit macht. Also, dass es keinem dieser Freunde wirklich gelingt, das mal direkt anzusprechen und diese Freundin mal direkt zu fragen: Mensch, was war denn da los? Wie geht's dir denn jetzt? Was würde dir jetzt vielleicht gut tun? Oder wie würdest du dir wünschen, dass wir mit dir darüber sprechen? Alle reden so ein bisschen um den heißen Brei herum und finden keine so richtig gut funktionierende Bewältigungsstrategie. Und ja, das ist so das Thema, mit dem ich da gerungen habe. Und wie ich eben schon sagte, hat es auch eine ganze Weile gedauert, das zu schreiben, weil ich auch erstmal selber mich diesem Thema annähern musste und eine erzählbare Form dafür finden musste. Also so wie es jetzt ist, ist es in der Du-Form erzählt. Und ich habe auch eine Weile gebraucht, das herauszufinden, dass das die Perspektive ist, die mir am besten gefällt und dass das die Art ist, wie ich diese Geschichte erzählen möchte, nämlich indem der Ich-Erzähler diese Freundin tatsächlich in der Du-Form anspricht.
Kann man denn in diesem Roman das Vorgebirge wiedererkennen anhand von Landschaft oder Gebäuden oder was auch immer oder von anderen Menschen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Weil die sagten ja gerade, es spielt hier im Vorgebirge. Was kann der Hörer, der Leser sich vorstellen? Ach, das spielt ja da.
Ja, also auch wenn es jetzt eher Kulisse ist, es ist jetzt kein Buch über das Vorgebirge, aber ich habe jetzt gerade gestern noch nach Szenen gesucht für unsere nächste Veranstaltung, die ich da lesen könnte. Und da ist mir eine Szene gegen Ende in die Hände gefallen, wo eigentlich schon alles um den Ich-Erzähler herum zusammengebrochen ist und wo wirklich er sich eingestehen muss, dass das Schlimmste jetzt eingetreten ist und wo er dann aber in dieser wirklich schönen Landschaft da oben sitzt, so, ich dachte mir, so um Brenig herum vielleicht und wo er ins Tal runterschaut und sieht, wie da gerade ein Zug quer durch die Landschaft fährt und wo ihm zum ersten Mal auffällt, was er in seiner Blindheit vorher gar nicht so richtig bemerkt hat, wie schön das eigentlich ist und wo er das trotz all dieser schlimmen Ereignisse, wo ihm das bewusst wird und wo ihm das ein bisschen Trost spendet und wo er auch seiner Frau dann diese Nachricht zukommen lässt, also seiner Frau, die sich gerade von ihm getrennt hat und ne, auf diesen Trümmern sitzt er jetzt auch noch und er wird dieses Haus wieder verkaufen müssen, weil es einfach alles hinten und vorne nicht so funktioniert hat, wie er sich das mal ausgemalt hat, aber er ruft sie dann an und sagt ihr, du Mensch, ich sitze hier gerade im Grünen und guck hier runter in diese Landschaft und mir ist nie aufgefallen, wie schön das hier eigentlich ist.
Hat ja dann einen Bezug zu Ihnen, weil Sie wohnen ja hier im Vorgebirge und Sie kennen die Landschaft, ja. Dass Sie das auch so empfinden, wie schön das hier ist, dass das dann in Ihrem Kopf ist?
Durchaus, ja. Ich bin ja eher aus praktischen Gründen hier gelandet. Es ist jetzt nicht so die Wahlheimat gewesen, dass ich mich ganz bewusst dafür entschieden hätte. Hier möchte ich jetzt lange wohnen. Das war einfach praktisch, weil ich in Bonn gearbeitet habe damals beim Generalanzeiger und weil die Zuganbindung damals ganz gut war. Das ist ja jetzt im Moment leider nicht mehr. Ja, und jetzt wird meine Tochter hier groß und geht hier zur Schule. Und so habe ich über die Jahre peu à peu diese Gegend ins Herz geschlossen. Und auch, dass dieser Roman dort spielt, das war jetzt gar nicht so seine bewusste Entscheidung, sondern es ist einfach der Ort, den ich jetzt im Moment am besten kenne und wo ich mich auskenne und für den ich nicht groß recherchieren musste. Hätte ich jetzt gesagt, die Geschichte spielt in Freiburg oder in Mannheim oder weiß der Geier wo, dann hätte ich das erstmal recherchieren müssen. Und hier kenne ich mich jetzt halt mittlerweile blind aus und deswegen war das einfach eine naheliegende Wahl, weil ich da nichts überprüfen muss, was ich da erzähle, weil ich einfach weiß, das ist so, wie es da erzählt wird.
Ja, als gerade die Musik lief, da erzählten Sie, ja, da fehlt da noch was, irgendwas musst du noch erzählen, Herr Jakobs, ja, was Herr Klammer vielleicht jetzt noch nicht erzählt hatte zu diesem Roman.
Ja, was mich an dem Roman fasziniert, ich habe ihn natürlich gelesen, ist, dass er eben nicht stehen bleibt bei den melancholisch traurigen Szenen, bei denen einen sehr betroffen machen können, sondern er hat es sehr fein austariert mit auf der anderen Seite überbordend komischen Szenen, absurden, grotesken Szenen, die ein Gegengewicht bilden. Und das, finde ich, ist so ungewöhnlich und so gut gelungen. Das muss man wissen. Also sonst klingt es so, als ob das nur eine ganz traurige Geschichte wäre. Es ist eine traurige Geschichte, das schon, aber es ist gleichzeitig an manchen Passagen brüllend komisch, ne?
Ja, da, Herr Klammer, da wollten Sie uns das verschweigen, weil es traurig war und weil es jetzt etwas amüsanter war oder lustiger war.
Vielleicht. Ja, ich danke dir, das ist natürlich richtig. Es geht ja auch vor allem ums Überleben. Es geht ja darum, wie kriegt der Ich-Erzähler das am Ende hin, weiterzumachen. Es geht ja nicht darum, ihm beim Verzweifeln zuzuschauen, sondern es geht darum, dass das Leben irgendwie weitergeht und dass es auch in der schlimmsten Wendung immer noch irgendwie weitergehen muss.
Es ist ja auch ein Entwicklungsroman, weil der Protagonist macht eine Entwicklung durch in der Auseinandersetzung mit dieser Situation und passiert ganz viel in seinem Leben und da geht er sehr verändert daraus hervor.
Dann möchte ich jetzt zu Ihnen nochmal kommen, Herr Jakobs. Sie sind ja auch aktiv in einem Verein im Siebengebirge. Vielleicht erzählen Sie zu dem Verein noch etwas mehr. Was wird da konkret gemacht?
Und ja, das ist der Verein Literatur im Siebengebirge und der besteht seit 11 Jahren. Und als ich vor 5 Jahren ins Siebengebirge gezogen bin, nach Egidienberg, habe ich den kennengelernt und habe mir das ein bisschen angeschaut und bin dann dazu gestoßen und wurde dann innerhalb kurzer Zeit Vorstandsvorsitzender. Und das ist ein Verein, der sich zusammensetzt aus Lesern und Schriftstellern. Also ein Drittel der Mitglieder gehören selber zur schreibenden Zunft und das macht es sehr interessant. Es sind also Schriftsteller, die hier regional zum Teil bekannt sind. Zum Teil sind es Leute, die mehr für sich schreiben. Und wir haben jetzt sogar gründen eine eigene Schreibwerkstatt, wo so ein Austausch dazu da ist. Aber wir versuchen, Literatur in allen möglichen Formen zu vermitteln. Letztes Jahr hat man einen Schreibwettbewerb, den ersten Schreibwettbewerb, den der Verein hier gemacht hat. Und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Sehr arbeitsintensiv, aber sehr schön. Da haben wir jetzt auch eine Anthologie rausgegeben. Und in dem Jahr beschäftigen wir uns intensiver mit Kafka. Wir machen eine Kooperation mit der Volkshochschule und dem Haus Schlesien. Und da wird es einen Lesekreis geben, der sich mit Kafka beschäftigt und eine Veranstaltung, in der ein Kafka-Spezialist, der Thomas Ausem, über Leben und Werk referieren wird. Und parallel werden dazu immer kurze Texte von Kafka von einem Schauspieler gelesen, von Jonas Beck. Und da freue ich mich schon sehr drauf auf diese Veranstaltung.
Ich weiß, Herr Jakob, Sie haben auch ein paar Preise bekommen, was das Schreiben betrifft. Worum ging es da?
Ja, das sind jetzt unbekannte Preise. Kennen Sie den Grassauer Deichelbohrer zum Beispiel?
Nee, nee.
Oder die Wortrandale oder den Schäf-Schäfgen-Preis?
Ja.
Kennen Sie nicht, kannte ich vorher auch nicht, ne? Den Grassauer Deichelbohrer, da habe ich den 2. Platz gemacht. Das war der erste Wettbewerb, den ich mitgemacht habe und bin auf den 2. Platz gekommen. Und das hat dazu geführt, dass ich der tiefen Überzeugung war, dass alles, was ich schreibe, ein Meisterwerk ist. Und das gab dann langsam eine realistische Wende, um festzustellen, das war wohl doch eher ein Zufallstreffer gewesen in diesem mit diesem Krassauer Deichelbohrer. Für die Wortrandale, die hat sozusagen mehrere Preise ausgeschrieben, habe ich in Berlin den Preis für den spannendsten Text bekommen. Das war aber zu Corona-Zeiten. Angekündigt war eine rauschende Gala, die in Berlin stattfinden sollte, wo man eingeladen werden sollte ins Hotel und Fahrt und ein Wochenende in Berlin. Und geendet hat es damit, dass ein Päckchen kam, in dem eine kleine Glastrophäe drin war, ein bisschen Konfetti und eine Flasche Sekt.
So schön, dass Sie das Konfetti mitgeschickt haben.
Ja. Also ich habe mich, also diese Preise sind nicht so wahnsinnig ernst zu nehmen, ne?
Ja. Na, immerhin. Es ist ein Preis gewesen. Ja.
Einen habe ich zurückgegeben, den Chef-Schäfchen-Preis. Das war vom Fränkischen Autorenverband. Und der Namensstifter, der Chef-Schäfchen, ist immer als Heimatdichter wahrgenommen worden. Und was unterdrückt worden ist oder weggedrückt worden ist, was ich dann rausgekriegt habe, ist, dass er im Nationalsozialismus sehr übel agiert hat. Und versucht hat, sich da anzudienen und antisemitische Stücke geschrieben hat. Und daraufhin habe ich gesagt, den will ich nicht, und habe ihn zurückgegeben und das Preisgeld zurückgeschickt.
Ja, Sie haben aber auch noch ein paar Veranstaltungen oder zumindest geplant, aber wissen Sie schon, was schon feststeht?
Ja, wir haben dieses Jahr einen Tourneeplan gemacht und wir haben, glaube ich, 7 oder 8 Veranstaltungen in diesem Jahr. Und wir werden unmittelbar im Anschluss an diese Sendung am 3.8. sind wir bei Doris Lenz. Das ist eine Malerin und Objektkünstlerin, die ihr Haus öffnet für ihre eigenen Werke, aber auch für Werke von einer Keramikerin, Sabine Mooshammer, und einer Druckgrafikerin, Desiree Weckler. Und die wird vom 2. bis 3.8. in Rhein-Breitbach ausstellen. Und wir haben da schon mal gelesen in diesem Zusammenhang, und es ist wunderschön, umgeben von Kunstwerken, saßen wir da im Garten oder im Wohnzimmer, wenn es geregnet hat, und hatten wunderbare Lesung gehabt, die ganz großen Spaß gemacht hat. Und wer da gerne kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Ja.
Genau, wir sind bei der Finissage dabei, ne?
Ja, am Sonntag sind wir, ja, um 17.30 Uhr lesen wir in Rhein-Breitbach. Auf der Webseite findet man das dann auch, ne? Mhm.
Ja, jetzt kommen wir zum Schluss. Ich möchte von Ihnen beiden in der letzten Minute noch einen ganz kurzen Gedanken hören, was Ihnen wichtig ist mit dem, was Sie machen, was Sie da den Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben möchten, Herr Klammer.
Oh, ich glaube, wichtig ist, sich selbst immer wieder zu überraschen und sich die Leidenschaft für das, was wir tun, zu bewahren und die Freude daran.
Mhm. Ja, mir geht es da schon, einen frischen Blick auf die Welt zu werfen und den Leuten, Lesern zu zeigen, man könnte es auch ganz anders sehen, man könnte es auch ganz anders deuten und sich diesen frischen Blick zu bewahren. Und wenn dazu die Texte anregen, dann ist es gut.
Das lasse ich so stehen als Schlusswort. Ja. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier bei mir im Studio Merten. Und das waren die Autoren René Klammer und der Autor David Jacobs.
Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir haben uns wieder sehr wohl gefühlt bei Ihnen.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Danke. Ja, alles Gute und vielleicht sehen wir uns bei Gelegenheit wieder, wenn es heißt, Klammer und Jacobs haben was Neues auf die Beine gestellt.
Bestimmt.
Okay.
Ja, ich verabschiede mich dann auch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Otto Ganser.